Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Dazu begrüße ich natürlich völlig überraschend Alfred Maidon.
Ja.
Hallo Alfred.
Habe ich es wieder gefunden.
Dass du hergefunden hast am Donnerstag, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Wir wollen am Anfang über den Bitcoin sprechen. Da ging es ja zuletzt immer wieder mal rauf und runter. Zuletzt ist der Sprung wieder zurück über die 200-Tage-Linie. Wie schätzt du die Lage an?
Ja, wir hatten ja nochmal einen recht großen Abverkauf vor einer guten Woche, bis 43.000 fast. Das hatte ich, glaube ich, erwähnt. Es ging hauptsächlich darum, also die offizielle Begründung, es gab viele Begründungen, für Bitcoin kann man sich immer viele Begründungen überlegen. Man kann im Nachhinein immer alles wunderbar erklären, aber wahrscheinlich waren es wohl Fehlspekulationen, also Long-Spekulationen, die geplatzt sind mit Hebel, die dann liquidiert werden mussten oder liquidiert worden sind. Der Bitcoin war ja gerade dabei, nach oben durchzustarten, über die 50.000, dann diese Rücksetzer. Und jetzt sieht es so aus, als wenn das verdaut ist. Ich habe es ja gesagt, das ist dann immer beim Bitcoin schwierig, wenn er so stark, so schnell fällt. Das kostet immer Vertrauen. Der Bitcoin ist ja für viele zu einer Asset-Klasse geworden. Ich finde auch zu Recht. Und das wird sich auch, glaube ich, weiter etablieren. Aber sowas sorgt dann immer für Verunsicherung. Und das dauert dann immer ein bisschen, bis das Vertrauen zurückkommt. Und ich glaube, jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Und ich glaube auch, dass wir relativ zügig jetzt die 50.000 sehen und an uns darüber auch etablieren werden.
Und du hast ja auch einen Optionsschein genutzt.
Genau, ich habe das genutzt vor einer guten Woche, habe für meinen Report, für meine Lese ein Bitcoin-Zertifikat von Vontobel empfohlen, ein Mini-Future besser gesagt, mit Hebel 2 ungefähr. Vontobel ist ja der einzige Emittent. Mhm. Ist mittlerweile auch ausverkauft, sonst hätte ich es vielleicht auch mal mitgebracht. Das liegt jetzt mit ungefähr so gute 20% im Plus. Das ist in einer Woche schon nicht so schlecht. Sieht man ja, der Bitcoin hat ungefähr 10% gemacht und das Hebelzertifikat 20%. Also bei Bitcoin kann man auch mal spekulieren, aber ich habe auch ein langfristiges Bitcoin-Investment. Sowohl ich privat bin investiert in Bitcoin seit letztes Jahr Dezember, als auch meine Leser ebenfalls über Zertifikate.
Dann wollen wir mal ein bisschen über Aktien sprechen, über Valneva. Hatten wir ja schon am Dienstag drüber gesprochen, über den Crash. Wir sehen ihn hier nochmal im Chartbild abgebildet. Jetzt haben sich auch Analysten zu Wort gemeldet. Brian Garnier sagt, kaufen.
Ja.
Mit einem Ziel von 15 Euro, glaube ich, war es.
Hat das Ziel sogar angehoben.
Ja? Genau, sogar von Halten auf Kaufen.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber von 10 auf 15 das Ziel angehoben
genau.
ist. Ja.
Mhm. Wie schätzt du jetzt hier die Lage an?
Ja, tatsächlich, es haben sich viele Analysten zu Wort gemeldet. Natürlich haben die meisten ihre Prognosen nach unten angepasst, vor allen Dingen auch die Umsatz- und Gewinnprognosen. Klar, wenn ein Umsatz von 1,4 Milliarden Euro auf einmal nicht mehr da ist, dann muss man das tun. Aber es gab auch tatsächlich viele positive Stimmen. Auch Goldman Sachs hat sich positiv geäußert. Man hat gesagt, naja, vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht, weil jetzt kann man eventuell neue Aufträge bekommen und die dann vielleicht sogar mit höheren Preisen versehen. Man ist ja noch, und das ist auch eine wichtige Nachricht, weil Valneva ist in Gesprächen mit der Europäischen Union. Das ist natürlich auch ein größerer Kunde als jetzt nur das Vereinigte Königreich, also nur Großbritannien, die ja nicht mehr in der EU sind. Also insoweit, die Story von Valneva ist intakt. Dieser Rücksetzer ist ein bisschen milder ausgedrückt. Der ist nachvollziehbar, aber ich glaube, der könnte auch relativ zügig wieder aufgeholt werden. Wir haben jetzt einige Erholungsversuche gesehen. Die Aktie war wieder bei über 13 Euro. Jetzt sind wir wieder bei 12. Es wird ein bisschen dauern. Ähnlich wie beim Bitcoin immer nach solchen Rücksetzern. Ich habe ja oft gesagt, solche Aktien würde ich erstmal nicht anfassen. Hier mache ich eine Ausnahme, weil tatsächlich, ich glaube auch, dass dieser Vertrag auch noch irgendwo vielleicht zu retten ist mit den Briten. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, laufende Gespräche. Und insoweit ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Chance, in eine hochspekulative Aktie einzusteigen. Das sage ich deswegen, weil natürlich die Zulassung noch aussteht. Und ohnehin sind alle Aktien aus dem Biotech-Bereich hochspekulativ. Und ich habe ein paar Mal gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus mit der Branche. Muss man auch nicht unbedingt. Man kann auch mal Aktien kaufen, wo man sich nicht so gut auskennt, wenn man einfach sieht, alles klar, Auftrag geplatzt, neue Gespräche kommen. Sobald hier ein neuer Auftrag kommt, kann die Aktie auch ganz schnell wieder bei 20 sein. Das ist die ganze Story schnell erzählt. Aber bei Valneva kommt noch dazu, dass man ja nicht nur einen Covid-Impfstoff in der Entwicklung hat, sondern auch viele weitere Impfstoffe. Also man hat schon ein Basisgeschäft, ein Kerngeschäft. Insoweit ist es eine Spekulation mit einem gewissen Boden. Also ins Bodenlose wird diese Aktie nicht fallen.
Am Dienstag hatten wir auch schon über Warta gesprochen, und zwar über den Kursrutsch. Ist ja unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Wir sehen es jetzt hier gleich nochmal in dem Chart. Gestern ging es noch mal ein bisschen weiter nach unten. Das hatte auch mit der Apple-Produktvorstellung zu tun. Zumindest wird der Markt bemängelt, dass sich Apple nicht zu den AirPods geäußert hat und war das der Zulieferer. Kannst du da den Kursrutsch nachvollziehen?
Ja und nein. Ich habe es ja auch vor zwei Tagen gesagt, dass jetzt die Leerverkäufe sich hier so ein bisschen austoben wieder, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Das hat sich dann gestern auch fortgesetzt. Dazu komme ich noch gleich. Tatsächlich war es eine kleine Enttäuschung, dass Apple nicht die AirPods 3 vorgestellt hat. Das war jetzt auch nicht sicher. Es hätte passieren können, hätte auch nicht. Jetzt kommt es eben ein bisschen später. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so dramatisch, denn ob das jetzt 2-3 Monate später vorgestellt wird, die werden ziemlich sicher in diesem Jahr noch kommen zum Weihnachtsgeschäft. Und darum geht es hauptsächlich. Und weiter wird auch ziemlich sicher die Batterien dafür liefern. Also da ist kein großes Problem. Überhaupt sehe ich keine großen Probleme, aber andere sehen das eben anders. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Leerverkäufern. Ich will eigentlich denen nicht so viel Zeit zuwenden. Also grundsätzlich, jeder kann am Markt machen, was er will. Wir haben freie Märkte. Man kann auf steigende Kurse spekulieren, auf fallende Kurse spekulieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man eine Position eingehen will, dann will man ja möglichst das geräuschlos tun, ohne dass es groß jemand mitbekommt in der Regel. Man will ja nicht, wenn man kauft, den Kurs nach oben treiben, man will auch nicht, wenn man verkauft, den Kurs drücken. Wenn man aber als Leerverkäufer an einem Tag im vorbörslichen Handel für 6 Millionen Euro Aktien auf den Markt wirft, also leer verkauft, und zwar damit den ganzen Tagesumsatz auf TradeGate macht innerhalb von einer halben Stunde, dann ist das nicht geräuschlos und dann will man damit irgendwas bezwecken. Das war es dann jetzt auch schon zum Thema Leerverkaufen. Klar, die Aktie sieht nicht mehr gut aus, charttechnisch, das muss man ganz klar sagen. Wobei die fundamentale Story ist für mich nach wie vor absolut in Ordnung. Es sind die gleichen Argumente, die ich bringe, es sind die gleichen Argumente, die die negativ eingestellten Analysten bringen. Das kann man jetzt x-mal wiederholen. Aber ich möchte nochmal eingehen so ein bisschen auf die Zukunftsfantasie, weil da ist doch wird auch ziemlich viel erzählt, was nicht unbedingt stimmt. Und es wird auch teilweise zu viel erzählt. Es geht ja bei Varta, die Zukunftsfantasie liegt genau in dieser Zelle. Das ist die V4-Drive-Zelle, die 21700. 21, das ist der Durchmesser, 2,1 cm, also 21 mm. 700 ist die Länge, wobei das eigentlich nicht stimmt. Eigentlich müsste die 2170 heißen, weil sie ist nämlich 70 mm lang. Mhm. Woher die Null kommen, weiß ich nicht. Konnte mir auch bisher keiner erklären.
Okay.
So, diese Zelle wird eingesetzt oder kann eingesetzt werden auch für Batterien für Elektroautos. Im ersten Schritt will Varta sie nur einsetzen als sogenannte Booster-Batterien, also quasi als für Hybridfahrzeuge. Zum Beispiel Porsche hat man ja als Kunden im Porsche 911 könnte man das einsetzen, um den Benziner noch schneller zu beschleunigen mit diesen Batteriezellen. Es ist aber auch schon geplant oder man entwickelt auch diese Zelle weiter, um sie dann auch komplett in große Elektroautobatterien einzusetzen oder zu verwenden. Für komplette Elektroautos. Das wird ein bisschen dauern. Man startet jetzt erstmal die Pilotanlage. Das wird in diesem Jahr noch passieren. Und dann wird man sehen, wie das Ganze funktioniert. Also die Fantasie ist natürlich groß. Sie ist größer als man oder als viele das denken. Eben nicht nur als Boosterbatterie, sondern langfristig auch als große Elektroautobatterie. Vielleicht noch kurz zu den Daten. Also in 6 Minuten kann diese Zelle von 0 auf 100% geladen werden. In 3 Minuten von 0 auf 80%. Das geht natürlich nur bei kleineren Batterie-Akkupacks, bei größeren wird es dann eben ein bisschen länger werden. Und das Besondere ist auch, dass diese Zellen maximal 34 Grad warm werden. Und das ist ja ein Problem, das viele Lithium-Batterien haben, dass sie zu heiß werden, überhitzen, explodieren. Und das ist hier eben nicht der Fall. Also das ist schon ein technisches Novum, das andere eben nicht haben.
Dann wechseln wir mal in die Solarbranche. Jinko Solar, gestern Zahlen vorgelegt und die sahen doch ziemlich gut aus, gerade der Gewinn. Eigentlich war ein Verlust erwartet worden von den meisten Analysten. Es ist doch ein deutlicher Gewinn dann geworden. Wie schätzt du die Zahlen ein?
Ja, sehr gut, überraschend gut. Also der Umsatz war in etwa wie erwartet, 1,23 Milliarden. Beim Gewinn, besser gesagt Verlust, hatte man erwartet, 16 Cent pro Aktie. Es ist ein Gewinn geworden von 89 Cent. Das war wirklich erstaunlich. Das war ja immer so ein bisschen das Problem, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr das Problem von Jinko Solar. Mhm. Immer viel Umsatz, aber relativ ganz schmale Gewinne, nur ganz schmale Margen. Das ist jetzt anders geworden und die Aktie hat auch reagiert, ist gestern gestiegen. Wäre wahrscheinlich noch mehr gestiegen, wenn der Ausblick besser gewesen wäre, denn der war doch eher verhalten, lag unter den Analystenprognosen, was den Umsatz betrifft. Und deswegen gab es eben nicht diesen massiven Anstieg, aber ich glaube, diese Zahlen sind gut, dass Jinko Solar tatsächlich einen Aufwärtstrend etablieren kann. Und denn tatsächlich diese Margen, das Margenproblem scheint erstmal gelöst zu sein.
Sonst grüne Aktien ja zuletzt relativ schwer. Wir haben es auch bei Jinko Solar gesehen. Wir sehen es auch bei unserem nächsten Wert. Bei Ørsted, da ging es zuletzt dann doch deutlich nach unten. Gibt es Hoffnung auf Besserung?
Ja, gibt es immer.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hoffen kann man immer. Nein, es gibt auch sogar berechtigte Hoffnung. Also zu erklären ist dieser Rücksetzer, klar, allgemein schwaches Umfeld für grüne Aktien in den letzten Wochen, kann man so sagen. Also dann kam jetzt auch noch gestern eine Verkaufsempfehlung oder eine Herabstufung von Jefferies. Die haben die Aktie von Halten auf Underperform runtergestuft, das Kursziel doch recht deutlich gesenkt von 890 auf 780 dänische Kronen. Wir sind hier in Euro, ich habe es auch umgerechnet, das sind von 120 auf 105. Also 105 wäre dann schon ganz schön tief. Das ist nochmal rund 15% tiefer als aktuell. Die Begründung ist, dass Ørsted höhere Kosten hat, Beschaffungskosten, Materialkosten, auch höhere Lohnkosten und dass so auch hier die Margen zusammenschrumpfen. Sagen wir so, dass diese Vorwürfe oder diese Problematik ist nicht ganz neu. Die trifft ja eigentlich nicht nur die Energiebranche, sondern eigentlich die ganze Welt im Moment, die ganze Wirtschaft. Und insoweit wird man auch einen Teil bei Ørsted weitergeben können an die Kunden, diese gestiegenen Kosten. Das hat man auch selber schon gesagt. Also ich sehe das ein bisschen überzogen an und ich glaube, dass auch bald der Wind wieder drehen wird für die ganze Branche. Denn um das Klima im Schach zu halten.
Wind wird drehen.
Ja, genau, der Wind wird drehen. Ja, das ist natürlich immer schön. Jetzt hat die Aktie Gegenwind und dann gibt es wieder Rückenwind. Und, ja, bald gibt es wieder Rückenwind, nämlich die Klimadiskussion ist natürlich noch lange nicht vorbei. Dann sind hier in Deutschland auch bald Wahlen. Gut, es ist Ørsted ein weltweites Unternehmen, das jetzt nicht so von Deutschland abhängig ist, aber natürlich ist auch das nicht so ganz unwichtig. Also ich sehe das als gute Chance. Tatsächlich, wir haben auch hier im Bereich auch eine Unterstützung. Wir könnten eventuell nochmal diese Tiefs hier testen, die wir im Frühjahr gesehen haben. Aber wer eine gute Windaktie haben will, also für mich eigentlich sogar die einzige, die kaufenswert ist, der ist bei Ørsted gut aufgehoben. Wer es nicht weiß, der größte Offshore-Windanlagenbauer der Welt.
Dann schauen wir mal auf Tesla.
Dänemark.
Da sieht der Chart wesentlich freundlicher aus. Hatten wir zuletzt ja auch des Öfteren thematisiert. Du hast uns jetzt auch mal ein paar Grafiken mitgebracht. Was lässt sich da alles ablesen?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe ja mal gesagt, dass oder sage ich eigentlich oft, dass Tesla seine Marktanteile halten kann, sogar noch ausbauen kann, obwohl mehr Konkurrenz kommt. Das sind jetzt die Absatzzahlen in den USA im ersten Halbjahr, besser gesagt von Januar bis Juli sogar, also in den ersten 7 Monaten. Mhm. Und da sieht man, dass Tesla das Model Y hat sich 93.000 Mal verkauft, dann das Model 3 68.000 Mal. Dann kommt schon ein Riesenabstand zum drittmeistverkauften Auto. Das ist dann der Bolt von Chevy, dann der elektronische Mustang auf Platz 5. Hier sieht man aber auch, da sind die Stückzahlen, die werden dann schon klein. VW, gut, da muss man sagen, der ID.4, den gibt es eben noch nicht so lange. Den gibt es eben erst seit, glaube ich, 2 Monaten in den USA. Insoweit ein bisschen außer Konkurrenz. Porsche Taycan ist natürlich sehr teuer. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass hier Model S und Model X fehlen, weil ja die Produktion, die durch die Umstellung gestoppt worden ist. Grundsätzlich, also insgesamt hat Tesla im letzten Jahr in den USA einen Marktanteil gehabt bei Elektroautos von 79%. Das ist wirklich beachtlich. Mhm. In diesem Jahr ist es zurückgegangen auf 66, aber das ist ja immer noch 2/3 des ganzen Marktes. Und wenn jetzt noch Model S und Model X dazukommen, dann wird das auch wieder ansteigen. Also das ist schon dramatisch. Gut, so hohe Marktanteile hat man überall anders nicht, aber weltweit sind es immer noch über 20%. Und es ist eben nicht zurückgegangen. Trotz der extrem steigenden Zahlen, das sieht man hier ganz schön, das sind die Verkäufe, die Verkaufszahlen in diesem Jahr, im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Das hier ist China, das wird dieses Jahr mehr als eine Verdopplung. In den USA auch, allerdings auf einem deutlich niedrigen Niveau. Wir haben in den USA Elektromarktanteil nur so um die 3%, während wir in China bei weit über 10% schon sind. In Europa ebenfalls. Auch hier sieht man ein besonders starkes Wachstum. Das hier ist Japan, da ist Elektromobilität noch nicht so angekommen. Und das ist der Rest von Asien und das ist der Rest der Welt. Also man sieht schon, diese drei Märkte, das sind die entscheidenden für Elektroautos. Und genau. Das sind nochmal die Zahlen weltweit. Erstes Halbjahr, das Grüne ist der reine Elektroautoanteil, das Blaue sind Hybride. 2012 bis 2020, da sieht man mal, 2019 gab es eine kleine Wachstumspause, dann 2020 überraschend einen sehr dynamischen Anstieg, obwohl der Automarkt im letzten Jahr komplett eingebrochen ist. Elektroautos sind gewachsen. Und in diesem Jahr, das ist die Prognose von EV Volumes, werden wir wahrscheinlich bei insgesamt über 6 Millionen Elektroautos landen. Und das ist natürlich ziemlich genau eine Verdopplung zum Vorjahr. Und hier sieht man, und das ist das Entscheidende, dieses exponentielle Wachstum, was beschleunigt, und das wird wahrscheinlich genauso weitergehen. Also dieser Markt ist sehr dynamisch und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit den Marktanteilen. Auf jeden Fall ist Tesla im Moment sehr gut positioniert. Das muss man so sagen.
Und wir können auf alle Fälle festhalten, es gibt einen Elektroboom und der hat auch Auswirkungen auf andere Märkte, beispielsweise den Lithiummarkt. Und da wollen wir mal auf Livent schauen. Und auch da hast du uns verschiedene Grafiken mitgebracht, um einfach mal zu illustrieren, genau, wie die Auswirkungen
sind. Ich habe es ja vor 2 Tagen gesagt, es gibt jetzt Stimmen, die sagen, die Lithiumknappheit, die eigentlich 2025 erst kommen sollte, die dann nächstes Jahr kommen sollte, dass sie jetzt schon da ist. Dass jede Tonne Lithium vom Markt geschickt wird. Und das sieht man auch hier an dem Lithiumpreis. Es ist ein bisschen schwer, den zu bekommen. Das ist jetzt hier der Lithiumpreis für Lithiumcarbonat aus China. Der war zu Jahresanfang noch bei 40.000 chinesischen Yuan und ist dann gestiegen auf 80.000, hat sich also verdoppelt in diesem Jahr. Und jetzt lief es dann erstmal seitwärts. Und jetzt im dritten Quartal gab es nochmal einen Anstieg von diesen 80.000 auf 140.000. Also sehr dynamisch. Wir haben noch nicht die Höchststände erreicht, die wir mal 2017 gesehen haben, aber weit ist es nicht mehr und ich glaube, da ist noch viel mehr drin. Jetzt hatte ich eigentlich erst, haben wir noch eine andere?
Müsste noch eine dritte dabei
sein. Ja, genau, dann machen wir erst die.
Genau.
Hier sieht man es mal ganz schön, das ist von Benchmark Mineral, die den Lithiummarkt sehr intensiv verfolgen. Das ist ein Überschuss oder ein Defizit beim Lithiummarkt und wir hatten im Jahr 2019 noch einen recht großen Überschuss, der dann im letzten Jahr kleiner wurde. Und wir werden in diesem Jahr schon ein Defizit haben. Das heißt, wir werden weniger Lithium produzieren, als wir verbrauchen, durch diesen Elektroauto-Boom. Und dieses Defizit wird in den nächsten Jahren größer, weil die Elektroautozahlen dermaßen stark steigen. Aber die Lithiumproduktion durch fehlende Investitionen in den letzten Jahren nur sehr, sehr langsam steigen kann. Und das wird zu einem Defizit führen und das dann logischerweise zu steigenden Preisen. Steigende Preise, da haben wir die Grafik zum Stichwort, haben wir bei Lithium-Aktien. Das sind die Charts von insgesamt 5 Lithium-Aktien. Gangfeng, das ist die gelbe Linie, Pilbara aus Australien, Livent, Albemarle aus den USA. Und da sieht man, 2017 hatten wir den ersten Lithium-Hype, der allerdings eher geldgetrieben war und nicht nachfragegetrieben. Das war eine Spekulationsblase, wenn man so will. Die ist dann abverkauft worden in den letzten Jahren. Bis 2020 und dann oder 2019 und dann ging es nach oben mit allen Lithium-Aktien. Natürlich sehr unterschiedlich. Gangfeng aus China liegt jetzt bei seit 2016 bei über 700% und die anderen sind noch zurückgeblieben. Und man sieht, Livent hat als die rote Linie ist das im Prinzip noch Nachholpotenzial und zwar ganz ordentlich.
Genau, wir sehen jetzt sicherlich gleich nochmal die Aktie. Können wir auch nochmal
auf genau, können wir nochmal die Kurs anschauen,
draufschauen.
Ich habe es ja gesagt, der Ausbruch steht unmittelbar bevor und unmittelbar heißt es, handelt sich noch um Stunden, nein, vielleicht ein paar Tage.
Okay. Charttechniker haben auf alle Fälle ihre Freude an dem Chart.
Ja.
Mit dem Ausbruch erstmal, dann die Seitwärtskonsolidierung.
Hier nochmal auf die Linie aufgesetzt, also schöner geht es eigentlich nicht.
Bilderbuchmäßig.
Ja. Das kommt in das nächste Chartbuch.
Definitiv. Dann schauen wir mal auf Millennial Lithium. Da gibt es noch eine andere Antriebsfeder, nämlich Übernahmefantasie. Es gab ja Ganfeng, das bekannte Angebot, und jetzt gibt es noch einen unbekannten Bieter.
Ja, der unbekannte Gebieter ist jetzt aber bekannt, also zumindest spekuliert. Ja, Bloomberg hat geschrieben, aus gut informierten Kreisen weiß man, dass der neue Bieter für Millennial Lithium kein geringerer ist als CATL aus China, einer der größten oder sogar der größte Batterieproduzent, Börsenwert 160 Milliarden Euro, Dollar, Euro, weiß ich gar nicht, ist auch kein großer Unterschied. Auf jeden Fall ein Gigant und ist schon interessant, dass ein Batterieproduzent jetzt selber Lithiumminen erwirbt oder Lithiumprojekte, denn man will natürlich oder man muss sich das Lithium sichern, sonst kann man eben keine Batterien bauen, so ist das so einfach. Gangfeng braucht natürlich auch Lithium und jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. CATL hat ja ein bisschen mehr geboten, umgerechnet 3,52 Euro. Die Aktie ist jetzt natürlich, weil man ahnt, dass da ein Bieterkampf entstehen kann, hatte ich ja hier auch gesagt, das könnte zu einem Bieterkampf kommen. Ja. Jetzt ist es einer und jetzt hat die Aktie sogar schon was vorweggenommen, ist sogar über diesem neuen Angebot, weil ich gehe auch davon aus, dass Gangfeng jetzt nochmal drüber gehen wird, denn es gibt eben nicht so viele oder es, besser gesagt, es gibt sehr, sehr wenige Lithiumprojekte, die in 1 bis 2 Jahren in Produktion gebracht werden können und die auch so qualitativ gut sind wie das von Millennial und deswegen, glaube ich, ist hier noch mehr drin. Ich denke mal, dass wir irgendwo rauskommen in, hier auf den Höchststellen so bei, naja, so 3,20, 3,30, vielleicht 3,50 in dem Bereich. Kann ich mir das vorstellen, dass das der finale Preis sein könnte. Wer immer dann auch den Zuschlag bekommt, einer von den beiden. Oder es kommt noch ein dritter Unbekannter.
Kann ja auch schnell passieren. Wir werden es auf alle Fälle verfolgen und schauen uns noch einen dritten Lithiumwert an, nämlich Standard. Wie ist hier deine Einschätzung im Vergleich zu den anderen Unternehmen?
Boah, lässt sich jetzt schwer vergleichen, aber doch mit Millennials schon, weil auch hier gibt es ja Übernahmespekulationen. Lanxess ist ja der Partner. Man hat lange nichts gehört von Lanxess. Das Einzige, was man jetzt gehört hat, ganz spannend, Lanxess ist zum Kauf empfohlen worden. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr von wem, habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall, der Analyst hat gesagt, die Lithium-Fantasie von Lanxess, die ist ja durch Standard Lithium überhaupt vorhanden. Mhm. Wenn dieser Deal zustande kommt, entweder eine Kooperation oder eine Übernahme, dann könnte das für Lanxess einen Aufpreis geben von 13 Euro pro Aktie. Das wären ungefähr so 1,1 Milliarden. Da sieht man mal, welche Dimensionen auch für Lanxess dieses Projekt hat. Und darum glaube ich, dass Lanxess da nicht lange warten wird oder nicht mehr zu lange warten wird und irgendwann sagen wird, hey, wir nehmen uns den ganzen Laden, dann haben wir eine Lithiumproduktion. Die Aktie hat sich ja unter hohen Schwankungen auf einem recht hohen Niveau gehalten. Und ich glaube, dass es von da aus eher noch mal weiter nach oben geht. Lanxess wird nicht mehr lange warten. Klar, am Ende ist es Lanxess auch egal, ob ich jetzt da 50 Millionen mehr oder weniger zahle. Aber ganz so viel will man dann doch wahrscheinlich nicht auf den Tisch legen. Deswegen sollte man sich beeilen. Auf jeden Fall die Aktie behalten. Wie überhaupt alle Lithium-Aktien, die man jetzt hat, da sollte man keine mehr hergeben. Aber nur die qualitativ hochwertigen. Und ja, das sind die genannt natürlich. Ich bringe ja keinen Schrott mit in die Sendung.
So ist es. Dann lösen wir uns mal vom Thema Lithium und schauen auf die Aktie der Lufthansa. Und das ist leider kein Spaß.
Jetzt habe ich doch Schrott mitgebracht. Mensch.
Ja. Ist tatsächlich Schrott für dich,
Lufthansa? Ja, Schrott ist jetzt überzogen, das stimmt natürlich nicht. Aber die Aktie ist auf jeden Fall kein Investment. Das war sie für mich noch nie, das wird sie auch nie sein. Wie ohnehin alle Luftfahrtgesellschaften, das ist eine Branche, die für mich überhaupt nicht spannend ist, die auch kein Wachstum hat langfristig, die immer wieder geprägt ist von Streiks, von Problemen. Also das gefällt mir nicht und der Chart gefällt mir auch nicht, der kann eigentlich keinem gefallen. Ich habe es, glaube ich, ein paar Mal gesagt, dass ich diese Erholung in der Luftfahrtindustrie, Tourismusbranche, die wir im letzten Jahr gesehen haben, für zu stark erachtet habe. Denn es gab immer diese Aussage, als Corona kam, hieß es mal, nichts wird so sein wie vorher. Jetzt hat sich wirklich vieles verändert, aber es haben viele Firmen profitiert von der Situation. Einigen geht es genauso gut wie vorher oder genauso schlecht. Und einigen wenigen, ja, eher weniger, geht es deutlich schlechter. Und dazu gehört eben die Lufthansa, die Luftfahrtbranche. Klar, man ist dabei, die alten Passagierzahlen zurückbekommen. Der Vorstandschef hat gesagt, jetzt kommen auch die Geschäftsreisenden langsam wieder zurück. Aber es ist nun mal sehr langsam. Die Lufthansa hat noch 3 bis 4 Milliarden, die man zurückzahlen muss an den Staat. Man muss eine Kapitalerhöhung dafür machen. Also es gibt immer noch jede Menge Schwierigkeiten und das wird bestimmt noch 2, 3 Jahre so weitergehen, bis man eventuell wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Und solche Aktien muss ich einfach nicht haben oder Aktien von solchen Unternehmen, die so viele Probleme mit sich rumschleppen. Und ja, das haben jetzt offenbar auch die Anleger erkannt und sich nach und nach von der Aktie verabschiedet, weil sie eben gesehen haben, hey, das dauert eben doch ein bisschen länger oder ein bisschen sehr viel länger. Und daher, ja.
Genau. Ein Thema haben wir noch. Die Regie hat es schon mal eingeblendet. Wir sehen hier ein Robotaxi, nämlich von einem deutschen Unternehmen, Lilium. Seit gestern an der Wall Street gelistet. Wie schätzt du das Unternehmen ein? Wie schätzt du die Aktie ein?
Schwierig. Also erstmal finde ich es toll, dass in Deutschland sowas gemacht wird. Normalerweise, es gibt ja auch andere Startups aus dem Bereich, kommen solche Firmen aus den USA, dass man in Asien Deutschland auch mal, ja, auch aus Asien, aber viel Amerika natürlich, aber dass aus Deutschland so ein technologisch innovatives Unternehmen kommt, die tatsächlich ein Flugtaxi entwickelt haben, das sogar schon geflogen ist. Allerdings, und jetzt kommt das Aber, das ist natürlich wirklich in ferner Zukunft. Also die richtigen ersten Umsätze 2025, 26, also in 4 bis 5 Jahren erst, so lange wird man eben noch entwickeln. Und da ist natürlich auch mit der Bewertung das unheimlich schwer. Also Lilium ist jetzt bewertet oder wird bewertet mit 2,8 Milliarden. Ob das jetzt viel ist oder wenig, kann man darüber streiten. Für ein Unternehmen ohne Umsatz ist es viel. Wenn das ein gigantischer Markt wird, ist es wenig. Es ist auch überhaupt nicht klar, wer den Markt am Ende besetzen wird. Es gibt ja noch in den USA, ich habe es mir aufgeschrieben, die Joby Aviation, die vor einigen Wochen an die Börse gegangen ist. In 2 Tagen kommt Archer Aviation auch an die Börse. Die haben so ein bisschen andere Konzepte. Hier sieht man ja keine Rotoren. Mhm. Das ist bei den anderen anders. Hier sind die integriert in die Flügel, bei den anderen sind die draußen dran. Also auch unterschiedliche Konzepte. Ich kann hier, würde ich mal sagen, Ich würde erstmal so ein bisschen abwarten, das anschauen, denn die Joby Aviation ist nach dem Börsengang erstmal kräftig gefallen. Mhm. Auch hier der Börsengang war jetzt nicht ganz so glücklich. Die Aktie ist auch mal zwischendrin abgerutscht gestern. Da hat sich nicht viel bewegt. Man hat ein bisschen weniger Geld eingesammelt als gedacht. Man ist ja über so einen Spack an die Börse gekommen. Also eine tolle, spannende Story. Investment ist es sicherlich, also meiner Ansicht nach nicht. Mhm. Wenn ich was machen würde, würde ich trotzdem ein bisschen mal abwarten, ob der Kurs noch ein Stück zurückkommt. Die kann schon passieren.
Vielleicht hast du es ja demnächst dann mal wieder dabei in einer Sendung.
Aber irgendwann wird die Aktie abheben.
Das ist natürlich ein Beispiel. Passt zu dem Windvergleich. Hervorragend. Gut. Alfred, ich danke dir für deine Einschätzungen und Ihnen danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.